Jo, also, ich bin eigentlich, für diejenigen, die es nicht wissen, würde ich mal sagen, jemand, der eigentlich sehr positiv eingestellt ist. Und ich bin auch eigentlich jemand, der sehr viel Freude am Leben hat. Und ich bin zum Beispiel letztens bin ich in die Arbeit gefahren und da habe ich so den Eindruck gehabt, dass Gott mir ein Lied aufs Herz gelegt hat. Und ich habe dann angefangen, dieses Lied zu Gott zu singen. Und während ich zu ihm gesungen habe, da habe ich einfach gemerkt, dass da so eine Freude in meinem Herzen hochgesprudelt ist. Und ich habe mir gedacht, boah, ich liebe mein Leben. Aber dann gibt es auch so Momente, wo ich mir denke, boah, ich hasse mein Leben. Einer von diesen Momenten ist zum Beispiel, wenn ich gezwungenermaßen mit meiner Frau shoppen gehen muss. Tut mir leid, Schatz, ist aber so. Ist eine absolute Tortur für mich. Und ich finde es wirklich als ein Phänomen, dass man daran Freude haben kann. Und letzte Woche war es wieder soweit. Wir sind nach Regensburg gegangen, wir sind shoppen gegangen. Und meine Frau hat nicht ein Parfum gekauft, nicht zwei, sondern ganze drei Parfums. Und ich frage mich, warum braucht man drei? Du kannst eben nur eins tragen, ne? Also warum brauchst du drei? Anscheinend, na ja, man braucht drei, würde sie sagen. Jetzt weiß ich es auch. Aber das sind wirklich so Momente, wo ich mir denke, boah, ich hasse mein Leben. Und wir waren dann zu Hause gewesen und meine Frau hat mir die Frage gestellt: Du Schatz, warum ist es eigentlich so, dass immer wenn wir shoppen gehen, du so absolut todunglücklich bist? Und ich muss ehrlich sagen, ich bin da wirklich wie so ein nasser Pudel. Also ich glaube, ich bin der unglücklichste Mensch, dem man so begegnen kann beim Shoppen. Und ich kann auch das nicht ändern, es tut mir leid, es wird immer so bleiben. Ist für mich jetzt eigentlich auch nicht so schlimm, aber für meine Frau anscheinend schon, wenn ich immer da so, ne, dementsprechend depressiv ausschaue. Aber so ist es leider bei mir. Aber es gibt so eine Form des Shoppens, das muss ich regelmäßig eigentlich machen. Und das ist nämlich einkaufen zu gehen. Und auch beim Einkaufen ist es für mich eine Mission. Ich will so schnell wie möglich rein und wieder draußen sein. Das heißt, ich setze die Stoppuhr an und versuche immer wieder neue Rekorde zu setzen, wie schnell ich da rein und rausgehen kann. Und da ist aber manchmal so, dass ich ein gewisses Produkt suche und ich das vielleicht nicht finde. Und ich bin tatsächlich, man wird es nicht glauben, aber ich kann sehr sein. Und ich kann auch sehr schüchtern sein. Was dazu führt, dass ich lieber eine halbe Stunde lang wie so ein gackerndes Huhn da einfach umherlaufe, anstatt einfach nur die Angestellte um Hilfe zu bitten. Also so bin ich drauf. Und ich merke, währenddem ich da so umherlaufe, wie da so ein Frust in mir hochkommt. Und wie meine ganze Lebensfreude, die einst da gewesen ist, auf einmal wie so ein Sturzflug in den Keller hineingeht. Und ich denke mir, hey, diese ganzen Probleme, dieses ganze Leid, ja, für mich ist das Leid, ja, das ist so meine Probleme. Für mich ist das Leid, das muss ich eigentlich gar nicht haben, wenn ich einfach nur sie um Hilfe bitten würde. Und wisst ihr, bei Gott ist es eigentlich genau das Gleiche. Wir können eigentlich so ein einfaches und so ein friedliches und vor allem so ein freudiges Leben führen, wenn wir einfach im Alltag Gott immer wieder um seine Hilfe bitten. Und ist ja auch nicht schwer. Ist ja genauso wie bei diesen Angestellten, da ist ja auch so. Ich muss ja nicht irgendwie auf den Knien daherrobben, dass sie mir hilft. Ich muss nicht Handdrücken mit ihr machen, ich muss keinen Deal mit ihr vereinbaren oder so, sondern ich muss sie einfach darum bitten. Und wisst ihr, selbst wenn ich unfreundlich zu ihr sein würde, würde sie mir trotzdem erstmal helfen. Gut, im Nachhinein wird sie wahrscheinlich denken, dass ich ein Depp bin, aber sie wird mir erstmal helfen. Das sind nämlich Leute, die sind von Natur aus hilfsbereit. So, das sind Leute, die haben es sich zum Beruf gemacht, Menschen zu helfen, Menschen zu dienen. Und da denke ich mir, hey, wenn selbst Menschen so hilfsbereit sein können, warum sollten wir dann nicht auch glauben, dass Gott noch viel hilfsbereiter ist, wenn wir ihn um seine Hilfe bitten? Denn Jesus hat gesagt, und ich liebe diesen Vers, ich habe den in der Vorbereitung immer wieder gelesen, ich habe mir gedacht, das ist so ein Hammervers und ich liebe es, wie klar und deutlich Jesus hier einfach spricht. Und er bringt es einfach direkt auf den Punkt. Und er sagt, bittet, so wird euch gegeben. Bittet, so wird euch gegeben. Denn jeder, der bittet, empfängt. Ich liebe es einfach so ganz klar und deutlich. Jeder, der bittet, empfängt. Jesus sagt nicht, nur diejenigen, die heilig genug sind unter euch, die ohne Sünde sind, die regelmäßig in den Gottesdienst kommen, die jeden Tag beten, die jeden Tag in der Bibel lesen, die immer schön brav und fromm sind und nie böse sind beim Autofahren. Das sagt er hier nicht, sondern er sagt jeder. Mit anderen Worten sagt er, egal wer du bist und auch egal wo du herkommst und auch egal was du verbockt hast vielleicht in deinem Leben, Jesus sagt, jeder, der bittet, wird von Gott empfangen, wenn man ihn um seine Hilfe bittet. Und Jesus macht hier auch keine Bedingungen oder irgendwie so etwas. Er gibt uns keine extra Hürde, keine extra Last, irgendetwas, wo man erstmal was leisten muss oder so das. Die einzige Bedingung, die er dann doch macht, ist, dass wir ihn bitten müssen. So einfach ist es. Überhaupt nicht kompliziert, so einfach, dass selbst die 8-Jährigen oder die 12-Jährigen unter uns das verstehen können. Und ich habe mal so eine Erfahrung gemacht, das fand ich eigentlich ganz interessant. Da war ich vor ein paar Jahren im Reisebüro und habe dann mit einer Angestellten dort geredet, haben natürlich erstmal die Reise geplant gehabt. Und dann war es so gewesen, dass ich dann irgendwann mal auf das Thema Jesus gekommen bin. Also irgendwie, natürlich habe ich es gelenkt, ne? Also so wie ich halt drauf bin, ne? Das ist nicht per Zufall passiert. Also ich habe da schon gesorgt, dass wir da irgendwie da hinkommen und dann auch über Gebet sprechen. Und am Ende durfte ich tatsächlich auch für sie beten. Und ich hatte meine Hand aufgelegt und ich habe ein ganz einfaches Gebet gesprochen. Ich habe einfach nur Gott darum gebeten, dass er sie erfüllt mit seiner Liebe. Und es ist ein ganz einfaches Gebet, nicht hochtheologisch, nicht hochgeistlich, nicht irgendwie super lang oder so. Es war auch nicht irgendwie so poetisch. Es war ein ganz simples Gebet. Und währenddem ich für sie gebetet habe, sind ihr die Tränen gekommen. Und sie konnte irgendwie auch gar nicht aufhören zu weinen. Von einer fremden Person, die sie gerade erst kennengelernt hat, weil Gott in diesem Moment eingegriffen hat. Und sie erfüllt hat mit seiner Liebe. Und auch im Nachhinein, sie hat immer wieder geweint, weil sie einfach noch so bewegt gewesen ist, also komplett von diesem einen simplen Gebet. Und dann im Nachhinein hat sie mir noch so ein bisschen erzählt, dass sie eigentlich auch mit Glaube, mit Kirche, mit Gott komplett abgeschlossen hat. Bis ich dann halt reingekommen bin und ein simples Gebet für sie ausgesprochen habe. Und es war interessant gewesen, weil sie gesagt hat, in der Schule, da hat sie eigentlich so einen sehr strengen Gott kennengelernt. Und vor allem deswegen, weil ihre Lehrerin so streng gewesen ist. Und sie haben einmal eine ganze Unterrichtsstunde sich nur damit beschäftigt, wie sie ihre Hände falten soll beim Beten. Und ich mir denke, boah, also ich wüsste gar nicht, wie du da eine ganze Unterrichtsstunde voll von machen willst, ne? Aber es ist krass. Aber solche Lehren, die gibt es wie Sand am Meer. Es ist keine Seltenheit. Es gibt genügend Theologen, die da ganze Bücher drüber schreiben, über was auch immer auf Latein und geistlich und wies und das. Und es fühlt sich am Ende an wie so ein Mechanismus. Wie so eine Zauberformel, die man irgendwie so betet oder so etwas. Und es geht auch gar nicht um Beziehung. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Jesus gemeint hat. Jesus hat also so einfach gesagt, er hat gesagt, bittet, so wird dir gegeben werden. Denn jeder, der bittet, empfängt. So einfach ist es. Und wir machen es manchmal so kompliziert. Ich meine, denk an deinen besten Freund oder an deine beste Freundin. Wenn du Hilfe brauchst, zu ihr hingehst, dann machst du dir null Gedanken darüber, wie du dich anziehen sollst, wie du dich verhalten sollst oder irgendwie so etwas. Sondern du gehst einfach nur hin, voll Zuversicht und voll Glauben, dass sie dir helfen wird. Und mit genau dieser gleichen Herzenshaltung sollten wir eigentlich auch Gott im Gebet begegnen. Voll Zuversicht und voll Glauben. Amen. Und in der heutigen Predigt würde ich aber gerne nicht so sehr über das persönliche Gebet sprechen, wobei das natürlich auch super wichtig ist, sondern ich will lieber über das Gebet sprechen für andere. Und das nennen wir Fürbitte. Also eine Bitte für andere vor Gott. Und ich würde auch gerne versuchen, diese Frage zu beantworten, warum wir eigentlich für andere beten sollten. Und es war auch interessant gewesen, weil je mehr ich mich mit diesem Thema Fürbitte beschäftigt habe in der Vorbereitung, desto mehr ist mir bewusst geworden, wie absolut wichtig dieses Thema ist. Dass es eigentlich eine absolute Notwendigkeit ist, dass ich das auch heute predige. Deswegen auch in der Vorbereitung, sind mein Computer ist abgestürzt, mehrfach abgestürzt, Bluescreen, alles drum und dran. Jetzt funktioniert das Mikrofon nicht, wo ich mir denke, läuft alles nach Plan. Also es scheint irgendwie wichtig zu sein. Also mal schauen, ob ihr das dann auch so empfangen werdet. Und man natürlich, wir versuchen diese Frage zu beantworten, warum sollten wir für andere beten? Und die meisten würden sich wahrscheinlich denken, es kann ja auch jeder einfach für sich selber beten. Genauso wie dieses Sprichwort auch sagt, wenn jeder an sich selber denkt, dann ist auch an jeden gedacht. Gut, das ist ein bisschen traurig, ne? Also, wenn jeder wirklich nur an sich selber denken würde, das wäre schon irgendwie ein bisschen sehr ich-zentriert und ein bisschen selbstsüchtig. Und ich glaube, das wäre eine Welt, in der wir so nicht leben wollen würden. Und das beantwortet eigentlich auch zum Teil, warum wir für andere beten sollten. Weil Gebet ein Ausdruck von Liebe und Zuneigung ist für andere. Deswegen sollten wir auch beten. Und auch da habe ich eine Erfahrung gemacht vor mehreren Jahren. Da habe ich meine erste Kleingruppe leiten dürfen. Und da war ich mit einem Freund von mir unterwegs. Und wir haben dann in der WG normalerweise die Kleingruppe gehalten. Und dann war ich eines Tages früher bei ihm. Und ich war dann in seinem Zimmer, habe auf ihn gewartet, saß auf seinem Bett. Und dann habe ich so rübergeschaut und habe ich einen Zettel gesehen. Und da stand Gebetsanliegen drauf. Und ganz oben stand mein Name. Und das fand ich so krass. Ich habe mich in diesem Moment so geliebt gefühlt und so gesehen gefühlt von ihm. Ich meine, ihr kennt es ja auch, ne? Wenn jemand euch eine Karte schreibt oder eine SMS oder WhatsApp, hey, ich denke gerade an dich. So, das sind so Dinge, wo du sagst, boah, das berührt mein Herz. Und bei ihm war es so, er hat nicht nur für so an mich gedacht, sondern er hat sich die Zeit genommen, aus seinem beschäftigten Alltag meinen Namen vor dem Thron Gottes auszusprechen. Dass Gott mich segnet, dass Gott eingreift in mein Leben, dass er mir weitere Erkenntnisse gibt aus seinem Wort, dass er mir hilft, in einer Beziehung mit ihm zu wachsen. All diese Dinge hat er für mich gebetet und es hat mich zutiefst berührt. Ich habe mich so geliebt gefühlt. Gut, im Nachhinein hatte ich ein schlechtes Gewissen gehabt, weil sein Name nicht auf meiner Gebetsliste stand. Aber später dann schon, ne? Aber das ist ein Grund, warum wir für andere beten sollten. Es ist ein Ausdruck von Liebe und Zuneigung für andere. Es gibt aber noch einen weiteren sehr wichtigen Grund. Und dafür müssen wir uns ganz kurz in die Schuhe von einem Skeptiker hineinversetzen. Ein Skeptiker, der sagen würde, wenn ihr als Christen doch glaubt, dass Gott allmächtig ist und wenn ihr glaubt, dass Gott vollkommen gut ist, warum gibt es dann so viel Leid? Das ist eine berechtigte Frage. Denn ist nicht eigentlich der beste Beweis für die Existenz Gottes, dass es Leid nicht gibt? Und dazu sage ich nur, einst war es genauso gewesen, wie hier die Rede ist, wie hier die Erwartungshaltung ist. Zu Anbeginn der Zeit war es doch genauso gewesen. Auf dieser Erde, es gab paradiesische Zustände. Es war der Himmel auf Erden. Es gab keine Tränen, kein Leid, kein Schmerz, kein gar nichts. Es war ein wunderschöner Ort gewesen. All das hat es einst gegeben. Und um diese Frage zu beantworten, würde ich euch gerne mit in diese Geschichte hineinnehmen. Ihr ahnt schon, welche Geschichte das sein wird. Es ist meine Lieblingsgeschichte, die Geschichte von Adam und Eva. Und ich habe mir gedacht, es ist mal wieder höchste Zeit, darüber zu predigen. Aber ich werde nur einen Vers rauspicken, keine Sorge. Ich meine, die meisten kennen ja mittlerweile die Geschichte. Gott hat die Welt erschaffen, wunderbar. Die Natur, die Tiere, alles drum und dran, wunderbar erschaffen. Und zuletzt hat er dann den Menschen erschaffen. Und er hat den Mensch angeschaut und der Mensch hat ihn angeschaut von Angesicht zu Angesicht. Und Gott segnete sie. Und dann sprach er zu Adam und zu Eva, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel im Himmel, über alles, was sich regt auf der Erde. Und an dieser Stelle muss ich mal ganz kurz einen auf Hans-Georg machen und euch zwei hebräische Begriffe genau erklären, damit ihr es auch richtig versteht in dem richtigen Kontext. Denn das Wort untertan ist eigentlich heutzutage in unserer Kultur sehr negativ geprägt. Untertan, das hört sich an wie Unterdrückung, und herrschen, das hört sich an wie Ausbeutung. Und in der damaligen Zeit, zumindest im Hebräischen, hat es eigentlich eine ganz andere Bedeutung gehabt. Und deswegen möchte ich euch das ganz kurz erklären, weil es super wichtig ist. Und das Wort untertan, das ist das Wort kabasch. Und es bedeutet eigentlich etwas unter Kontrolle zu bringen, was außer Kontrolle geraten ist. Etwas wieder in Ordnung zu bringen, was irgendwie chaotische Zustände vorher gewesen sind. Und das ist etwas, was Eltern ständig eigentlich ausüben müssen mit ihren kleinen Kindern. Wenn die wild umherlaufen, auf Bäume hochklettern oder Dinge wieder in der Wohnung rumwerfen, Fußball spielen in der Wohnung, haben wir alles gemacht. Ja, da muss man Kabasch ausüben. Und das ist keine ausbeuterische Herrschaft, das ist keine zerstörerische Herrschaft, sondern es ist etwas, wo Eltern eine ordnende, fürsorgliche Rolle einnehmen müssen. Und auch diese Aufgabe hatte Adam und Eva gehabt. Und das zweite Wort ist das Wort herrschen. Das Wort Radar. Und auch hier ist keine Tyrannei gemeint, sondern hier sollte man eigentlich das Bild vor Augen haben von einem König, einem guten König. Und ein König ist eigentlich ein Diener seines Volkes. Ein König ist eigentlich dazu da, um sich um das Wohl von allen Menschen zu kümmern. Ein König ist eigentlich dazu da, sich um die Sicherheit seines Königreiches zu kümmern, um die Versorgung und die Verhalten zwischen den Versorgung oder beziehungsweise Verwaltung zwischen den zwischenmenschlichen Beziehungen, das alles zu regeln. Deswegen ist ein König da, sodass es allen Menschen gut geht. Und auch diese Aufgabe und diese Verantwortung hatten Adam und Eva gehabt. Aber nicht nur Adam und Eva, sondern letztendlich jeder einzelne Mensch von uns. Und deswegen zurück zu dieser Frage, warum gibt es eigentlich dann so viel Leid? Warum scheint es so, als würde Gott nichts tun? Und die Antwort ist letztendlich, weil es deine und meine Verantwortung ist. Weil es unsere Verantwortung ist. Weil es unsere Aufgabe ist. Und das wird vor allem in dem nächsten Vers ganz deutlich. Und zwar im Psalm 115, in dem es heißt: Ihr seid gesegnet vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der Himmel gehört allein dem Herrn. Aber, das ist ein wichtiges aber die Erde, die ganze Welt, die hat er den Menschen anvertraut. Das heißt also, die Welt gehört uns. Wir sollen uns um sie kümmern. Wir haben diese Verantwortung, wir haben diese Aufgabe, dass wir uns nicht nur um die Tiere und die Natur und alles Mögliche kümmern sollen, sondern vor allem auch umeinander kümmern sollen. Und natürlich, diese Aufgabe ist unfassbar groß, aber wir sind eigentlich überwältigt von dieser Aufgabe. Wir sind eigentlich paralysiert, wenn wir uns die ganzen Kriege anschauen, wenn wir uns die Armut anschauen, die da ist, die ganzen Krankheiten, die da sind. Natürlich überwältigt uns das. Aber hier ist das Ding. Gott hat nie gesagt, dass wir es ohne ihn tun sollten. Gott hat nie gesagt, dass er uns nicht helfen will dabei. Gott hat nie gesagt, dass wir nicht zu ihm hinkommen dürfen und zu ihm fragen dürfen, hey Gott, hilf uns in dieser Situation. Das hat er nie gesagt. Und genau da kommt unsere Fürbitte ins Spiel. Denn durch unsere Fürbitte bringen wir letztendlich Gott ins Spiel. Durch unsere Fürbitte haben wir letztendlich den größten Einfluss auf diese Welt, den wir jemals haben könnten. Warum? Weil Gott viel mehr tun kann, als wir jemals von ihm erbitten oder uns überhaupt vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Seht ihr, wenn wir die ganzen Erfindungen dieser Welt anschauen, all das, was Menschen jemals erschaffen haben, das sind alles wunderbare Dinge. Aber das sind alles nur Dinge, die aus den Gedanken von Menschen entstanden sind. Aus dem, was sie sich vorstellen können. Aber der Apostel Paulus sagt, Gott kann noch viel mehr tun, als wir uns jemals überhaupt vorstellen können. Seht ihr, die ganzen Mühen, die ganzen Anstrengungen, die ganzen Ideen, die wir haben, um diese Welt einen besseren Ort zu machen, um das Leben von Menschen zu verbessern, all das würde niemals ausreichen, was nur Gott allein bewirken könnte. Keine politischen Entscheidungen, keine medizinischen Durchbrüche, keine technologischen Fortschritte würden jemals das erreichen können, was nur eine einfache Bitte vor Gott erreichen könnte. Warum? Weil Gott ist derjenige, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf der Erde. Er ist der Schöpfer von Himmel und der Erde. Er ist der König der Könige und der Herr aller Herren. Und niemand kommt ihm gleich. Niemand kann das tun, was nur unser Gott tun kann. Niemand ist vergleichbar mit seiner Größe und seiner Schönheit und seiner Herrlichkeit. Und das ist der Gott. Das ist genau der Gott, den wir um Hilfe bitten dürfen im Gebet. In deinem Gebet. Aber hier ist das Ding. Es gibt noch so einen entscheidenden Punkt. Und zwar, das größte Hindernis für unsere Fürbitten und unsere Gebete ist nicht zu beten. Seht ihr, Gott hört alle Gebete. Aber das einzige Gebet, was Gott nicht hört, ist das Gebet, was nie gesprochen wurde. Und seht ihr, Gott will uns helfen. Aber es gibt so eine Sache, die Gott niemals tun wird. Er wird uns niemals seine Hilfe aufzwingen. Gott zwingt dich zu nichts in deinem Leben. Gott ist immer bereit, dir zu helfen, aber er wird sich seine Hilfe dir nicht aufzwingen. Jesus hat gesagt, wer bittet, dem wird gegeben. Was aber letztendlich auch bedeutet, wer nicht bittet, dem wird auch nicht gegeben werden. Wer bittet, dem wird gegeben. Aber wer nicht bittet, dem wird auch nicht gegeben. Und der Halbbruder von Jesus, Jakobus, der sagt es noch ein bisschen deutlicher. Und er sagt, solange ihr Gott nicht bittet, werdet ihr nichts empfangen. Solange ihr Gott nicht bittet, werdet ihr nichts empfangen. Seht ihr, Gott ist bereit und Gott ist willig und Gott ist fähig, uns zu helfen. Aber er wartet noch auf dein Gebet. Er wartet noch darauf, dass du dich eins machst mit ihm im Gebet, um diese Welt zu verändern. Seht ihr, so wie die Welt jetzt gerade ist, so muss sie nicht bleiben. Wir müssen diesen Ist-Zustand nicht akzeptieren, sondern wir sind dazu berufen, den Soll-Zustand zu bestimmen. Seht ihr, wir sind keine Opfer unserer Umstände, sondern wir sind Gestalter unserer Zukunft. Und das kann allein nur durch Gottes Hilfe geschehen. Amen. Und wir haben eine Option. Wir können jammern, das machen viele genug, aber wir können auch beten. Natürlich, die ganzen Kriege, die wir uns anschauen, da fühlen wir uns machtlos. Wir fühlen, Wir sehen die Armut, die vielleicht da ist. Wir sehen die Krankheiten und so weiter und so fort. Aber wir müssen uns immer wieder bewusst machen, wenn wir das sehen, dass der gleiche Gott, der das ganze Leben in Existenz gesprochen hat, das ist der gleiche Gott, zu dem wir im Gebet sprechen dürfen. Und dieser Gott kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns überhaupt nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in dir wirkt. Und du kannst durch dein Gebet Gott eine Richtung geben, in die er wirken soll. Heilung zu bringen in den Körper, Versorgung in die Familie, finanziellen Aufschwung in der Krise oder was auch immer das Problem oder die Herausforderung sein wird. Du kannst Gott eine Richtung geben. Du kannst den Finger Gottes letztendlich in eine Richtung bewegen. Siehst du, wir müssen nur Gott darum bitten und er wird den Rest tun. Wir müssen nur das tun, was im Rahmen unserer Möglichkeiten ist und Gott wird das tun, was außerhalb unserer Möglichkeiten ist. Wir tun das Mögliche, aber Gott macht dann das Unmögliche möglich durch dein Gebet. Aber wenn wir nicht beten, wird auch nichts passieren. Und als ich in der Vorbereitung gewesen bin, da hatte ich so ein Bild vor Augen gehabt von einer riesigen Dammmauer. Und hinter dieser riesigen Dammmauer waren auch riesige, gewaltige Wassermassen gewesen. Und diese Dammmauer ist eigentlich dazu da, um diese riesigen Wassermassen zurückzuhalten. Aber es gibt normalerweise eine kleine Öffnung, wo dann letztendlich eine Turbine Energie dadurch generieren kann, wenn das Wasser da durchfließt. Und da habe ich gemerkt, hey, eigentlich ist es genau so mit unserem Gebeten auch. Wenn wir unseren Mund öffnen zu Gott im Gebet, dann kann diese Kraft freigesetzt werden. Wenn wir sie aber nicht öffnen, dann ist es wie diese geschlossene Dammmauer, die diese riesige Wassermassen zurückhalten. Das heißt, wenn wir nicht beten, dann halten wir eigentlich das Wirken Gottes zurück. Gott will wirken, aber wir erlauben es ihm eigentlich nicht. Weil Gott, wie gesagt, Gott ist ein Gentleman. Gott wird sich niemals seine Hilfe dir aufzwingen. Du musst ihn schon darum bitten. Du musst schon noch deinen Mund aufmachen und dann wird, so wie Jesus es gesagt hat, dann wird Gott wirken, um dieses gewaltiges Potenzial, Kraftpotenzial und diesen Segenstrom Gottes fließen zu lassen. Seht ihr, solch eine Kraft liegt in deinem Gebet. Solch ein gewaltiges Potenzial liegt auf deiner Zunge. Und der Apostel Jakobus, der sagt, dass unsere Zunge ist eigentlich nur wie so ein kleines Organ unseres Körpers. Und es kann doch viel, viel bewirken. Seht ihr, durch unsere Zunge können wir Menschen segnen. Aber durch die gleiche Zunge können wir sie auch verfluchen. Durch unsere Zunge können wir uns ständig nur rumjammern und beklagen. Aber durch die gleiche Zunge können wir auch beten. Und die gleiche Energie und die gleiche Zeit, die es kostet, sich zu beklagen, ist auch die gleiche Zeit und die gleiche Energie, die es kostet, um zu beten. Aber genau das wird entschieden auf deiner Zunge. Auf deiner Zunge wird entschieden, ob Gott wirkt oder ob Gott nicht wirkt. Jakobus vergleicht unsere Zunge auch mit einem Ruder, von einem riesigen Schiff. Und dieses riesige Schiff wird letztendlich allein durch dieses kleine Ruder beeinflusst, in welche Richtung es sich bewegen soll. Und wenn dieses Ruder aber nicht da ist, dann wird dieses Schiff irgendwann mal Schiffbruch erleiden. Und auch da ist es so, dass gewisse Menschen vielleicht in deinem Umfeld, wo du siehst, dass sie einfach die falschen Entscheidungen treffen in ihrem Leben, in den falschen Beziehungen drin sind, toxische Beziehungen vielleicht. Und du siehst auch, dass eure Kinder vielleicht die falschen Entscheidungen treffen, mit den falschen Freunden unterwegs sind und all diese Dinge. Aber wenn du anfängst zu beten, dann kann es dazu führen, dass sich der Kurs von ihrem Leben verändert, sodass sie in ihrem Leben nicht Schiffbruch erleiden müssen. Und König Salomo sagt, Tod und Leben liegt in der Gewalt der Zunge und somit auch in deinen Gebeten. Die Zunge ist zwar so unscheinbar, eigentlich fast unsichtbar. Du siehst sie eigentlich gar nicht, aber du hörst vielleicht nur ihre Auswirkungen. Und mit unseren Gebeten ist es auch so. Man sieht die Gebete nicht. Man sieht nicht, was ich irgendwie daheim mache, in meinem stillen kleinen Kämmerlein, und man denkt, dass es irgendwie so unwichtig erscheint. Man denkt, man bewirkt doch eigentlich gar nichts. Es ist so unscheinbar, so unspektakulär. Aber unterschätze nicht. Unterschätze nicht, was Gott durch dein Gebet tun kann. Denn Jakobus sagt, und auch dieser Vers ist abgefahren, wenn du allein nur diesen einen Vers glauben würdest, wärst schon viel gewonnen. Das Gebet von nur einem Gerechten, das Gebet von nur einer gläubigen Person vermag viel, wenn es ernstlich ist, wenn es von Herzen kommt. Das Gebet von einer Person, das kann auch dein Gebet sein. Hier ist nicht mal die Rede von 100 Leuten. Hier ist nicht mal die Rede von einer ganzen Gemeinde, von einem ganzen Land, was auf die Knie gehen muss, um Gott darum zu bitten, Veränderungen zu bringen. Sondern er sagt, allein dein Gebet vermag viel, wenn es wirklich von Herzen kommt. Was denkst du, würde passieren, wenn du anfängst zu beten mit diesem Hintergedanken? Das, was auch immer du jetzt sagst, kann viel Auswirkung haben. Das ist so ein wunderbarer Schatz hier in dem Wort Gottes, den wir uns wirklich zu Herzen gehen lassen müssen. Das Gebet von nur einer Person. Und dann ist es auch so krass, weil Jakobus hier noch einen Vergleich macht mit dem Propheten Elia. Und er sagt jetzt nicht, dass Elia genauso ist wie du. Und wenn die Juden das damals gehört haben, dann hätte sie vom Hocker gehauen. Aber das Ding ist, Elia ist der bedeutendste Prophet in der ganzen Bibel. Neben Mose natürlich. Aber Mose und Elia sind die bedeutendsten Propheten in der gesamten Bibel. Und Jakobus macht hier einen Vergleich zwischen uns und Elia. Und das ist interessant, weil Elia ist eigentlich auch derjenige, der als Symbol für geistliche Erneuerung gilt. Elia ist derjenige, der solche krassen Wunder getan hat, aber das einfach nur passiert ist, weil Gott eingegriffen hat aufgrund von seinem Gebet. Es heißt hier zum Beispiel in Jakobus, da sagt er, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen soll im ganzen Land. Und es regnete für 3 Jahre und 6 Monate nicht. Und dann betete er wiederum. Und da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Aber ich liebe diesen einen Vers. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Wir denken immer von diesen Menschen in der Bibel, dass sie irgendwie so besonders sind. Dass sie irgendwie so, die müssen doch irgendwie Übermenschen sein, oder? Die müssen doch irgendwie krasser sein als wir. Aber Jakobus sagt, Elia war nicht besonders. Der war nicht heiliger als du. Der hat keine wichtigere Stellung vor Gott gehabt als du. Da ist kein Unterschied zwischen Elia und dir. Kein Unterschied zwischen deinen Gebeten und seinen Gebeten. Und er hat die ganze Natur beeinflusst. Und seht ihr, wir haben auch alle den gleichen Wert vor Gott. Elia ist nicht wertvoller vor Gott als du. Elia ist nicht mehr Sohn oder mehr Tochter als du. Da gibt es keine Steigerung. Du bist, wenn schon Sohn oder Tochter Gottes, dementsprechend gibt es da keine Steigerungsform davon. Und wir haben auch alle den gleichen Wert aufgrund dessen, dass wir alle im Ebenbild Gottes erschaffen sind. Jesus hat sein Leben am Kreuz gleichermaßen für jeden Einzelnen von uns gegeben. Deswegen sind wir alle gleich wertvoll vor Gott und deswegen sind auch unsere Gebete gleich wertvoll vor Gott. Wir haben genau den gleichen Wert. Und wir müssen nicht gleich mit so etwas Großem anfangen wie Elia, um für den Klimawandel zu beten, dass der beendet wird oder so. Oder dass Gott Berge versetzt. Aber wir können einfach mit dem Gebet anfangen, dass wir anfangen, füreinander zu beten. Dass Gott die Berge in unserem Leben beginnt zu versetzen. Und einen Weg zu machen, wo gar kein Weg ist. Damit könnten wir anfangen. Mit so etwas Simplen. Und der Apostel Paulus hat natürlich auch noch was zu sagen zu Gebet. Und er sagt, das Erste und das Wichtigste. Das Erste und das Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, wozu ich auch euch heute auffordere, ist das Gebet. Das Gebet ist von höchster Priorität. Es ist das Erste und das Wichtigste, was wir tun könnten. Es ist noch wichtiger, als Gottesdienst zu feiern, noch wichtiger, als zu predigen, zu evangelisieren und all diese Dinge zu tun. Er sagt letztendlich, das Erste und das Wichtigste ist, dass wir beten. Das heißt, wenn wir als Gemeinde nichts anderes tun würden, außer zu beten, dann würden wir sogar mehr bewirken, als wenn wir alle anderen Aktivitäten tun würden. Gottesdienst zu feiern, zu predigen, Lobpreis zu machen und so weiter und so fort. Aber wenn wir nicht beten, dann wird es diese Auswirkung nicht haben. Seht ihr, ich mache mir auch nichts vor. Ich sage nicht, dass Gebet das absolut Wichtigste ist. Aber ohne Gebet ist alles letztendlich nichts. Denn das Gebet ist das Fundament. Und ohne das Fundament wird alles andere, was da drauf aufgebaut ist, kaputt gehen. Das Gebet ist das Erste und es ist das Wichtigste, ihr Lieben. In deinem Leben ist es genauso. Da ist nichts Wichtigeres, was du tun könntest, als vor den Thron Gottes zu kommen und zu bitten, dass er eingreift in dem Leben von anderen Menschen. Das ist für uns der erste und der größte Auftrag, den wir haben. Und das ist nicht nur ich, der das sage. Das ist nicht nur der Apostel Paulus, der das sagt. Sondern das ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, der uns diesen Auftrag gegeben hat. Denn es ist unsere Aufgabe. Es ist deine Aufgabe. Mit Bitten und mit Flehen und mit Danksagungen für alle Menschen einzutreten. Das ist unsere Verantwortung. Nun, hier gilt nicht das Akronym Team, toll ein anderer macht. Das gilt hier nicht, sondern es kommt auf dein Gebet drauf an. Und wenn wir nicht beten, wer betet dann? Wenn wir als Gemeinde, der doch eigentlich der Leib Christi auf Erden sind, nicht beten, wer betet dann? Und wenn niemand betet, warum sollten wir dann die Hoffnung haben, dass sich irgendetwas verändern wird? Ich meine, was haben wir schon zu bieten ohne Gott? Was können wir wirklich bewirken ohne Gott? Seht ihr, wir brauchen ihn. Aber er wartet. Gott wartet auf dein Gebet. Deswegen ist meine Frage heute an dich: Für wen möchtest du diese Woche beten? Welche Person ist in deinem Umfeld, wo du genau weißt, dass es der Person schlecht geht? Dass sie in vielen Herausforderungen steckt, wo sie fast dran zerbricht? Ich habe genügend Leute in meinem Leben, wo genau das der Fall ist. Wo ich auch Gott immer wieder darum bitte: Gott, greif ein in ihrem Leben. Gott, sei ihnen ganz nahe. Erfüll sie mit deiner Liebe. Gott, tu das, was ich nicht tun kann. Ich fühle mich hilflos in diesen Situationen, aber ich weiß, dass du wirken kannst. Deswegen wirke du. Das ist ein ganz einfaches Gebet. Und das ist auch eure Aufgabe, die Menschen, die ihr kennt in eurem Umfeld, wo ihr genau wisst, dass sie ja gerade mit viel Krankheit beladen sind und viel Leid durchgehen, dass ihr anfangen könnt, für sie einzutreten im Gebet. Und dann habe ich noch eine persönliche Bitte an euch. Und es ist auch die gleiche Bitte, die der Apostel Paulus auch hatte, an seine Gemeinde. Und er sagte: Betet auch für mich. Bittet Gott, dass er mir dabei hilft, diese Verkündigung seiner Botschaft, die richtigen Worte zu geben, sodass das Geheimnis seines Evangeliums in alle Welt gelangt. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen kann und diese Botschaft frei und unerschrocken weiterpredigen kann. Und das ist meine Bitte an euch, dass ihr für uns als Prediger betet. Für den Gottfried, für den Hans-Georg, für den Elias, aber auch für mich. Dass wir frei und unerschrocken die Botschaft seines Wortes weitergeben können. Sodass so viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus kommen und das ewige Leben empfangen. Eure Gebete sind wichtig. Und das ist meine Bitte an euch. Amen. Wenn ihr dabei seid, dann lasst uns aufstehen und noch das letzte Lied singen.